Nein, habe ich gehört. Also herzlich willkommen alle hier, die dabei sind, hier vor Ort und auch an den Bildschirmen. Ich möchte gerne zu Anfang noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass wir durch dich erst erleben durften, was es heißt, Vergebung zu haben und selber vergeben zu dürfen. Und wir haben eben schon in den Gesprächen auch gemerkt, es ist nicht einfach zu vergeben und es war auch für dich nicht einfach und doch hast du es getan. Und wir bitten dich jetzt auch fürs nächste Thema, was ja eigentlich auch viel damit zu tun hat mit dem Thema Vergebung, wo es ums Reden geht, hilf uns, dass wir unsere Worte mit Bedachtsamkeit wählen können und verändere du uns immer mehr in dein Ebenbild, wenn wir jetzt über dieses Thema von deinem Wort her nachdenken. Amen. Amen. Jawohl. Ihr seht schon an der Folie, es geht ums Miteinanderreden. Das hat ja mit dem Vergeben auch etwas zu tun. Und ich habe dem Ganzen mal das Thema gegeben, hüte deine Zunge. Richtig reden, der Schlüssel zu einer guten Partnerschaft oder zu guten Beziehungen. Das ist ein Thema, das uns alle angeht. Denn wir alle haben eine Zunge. Könnt ihr mal nachgucken, ne? Bei euch im Mund, da müsste so ein Teil sein. Und wir können reden. Und da habe ich mal eine kleine Geschichte. Und zwar ein reicher Mann hatte viele Gäste geladen. Er beauftragte seinen Küchenchef, für den Festschmaus das Beste zu kaufen. Dieser ging auf den Markt und kaufte Zungen ein, nur Zungen und nichts weiter. Er ließ sie als ersten, zweiten und dritten Gang herrichten. Die Gäste lobten die feine Zusammenstellung des Mahls, die originelle Idee. Aber sie hatten es natürlich langsam über, nur Zungen vorgesetzt zu bekommen. Das ärgerte den Gastgeber und er ließ den Küchenchef zu sich kommen und fuhr ihn an. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst das Beste kaufen, nur das Beste? Und der antwortete, was gibt es Besseres als Zunge? Sie ist das Band im bürgerlichen Leben, der Schlüssel zu allen Wissenschaften, das Organ, das Wahrheit und Vernunft verkündet. Der Zunge ist es zu verdanken, wenn Städte gebaut, wenn die Menschen gelehrt und gebildet werden. Das ist wohl wahr, gab der Gastgeber zu. Und er beauftragte den Küchenchef, für den nächsten Tag einzukaufen, was das Schlechteste sei. Und dieser kaufte wieder Zungen ein, nur Zungen. Und wieder ließ er sie für das Festmahl zubereiten und auf verschiedene Weise zubereiten. Da die gleichen Gäste geladen waren, verloren sie sehr schnell den Appetit. Der Gastgeber fühlte sich blamiert, verhöhnt. Und sehr zornig ließ er den Küchenchef rufen, was hast du dir dabei gedacht? Und der antwortete, die Zunge ist auch das Schlechteste, was es auf Erden gibt, die Mutter allen Zanks und Streits, die Quelle aller Prozesse, aller Meinungsverschiedenheiten, das Instrument, das zum Krieg hetzt und zur Vernichtung führt. Sie ist das Organ, das Irrtum verbreitet und üble Nachreden. Städte werden durch sie zerstört, Menschenleben vernichtet und Menschen zu bösen Dingen angestiftet. Der Umgang mit der Zunge, also unser Reden, ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht. Die Sprüche, die Psalmen, die Evangelien und die Briefe des Neuen Testaments sind voll davon. Beziehungen können durch liebe Worte aufgebaut werden. Sie können aber doch durch ein unbedachtes Wort zerstört werden. Ob in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Schule oder eben in der Ehe. Worte entscheiden, ob es gut läuft oder nicht. Das richtige Reden ist der Schlüssel zu guten Beziehungen, zu einer guten Partnerschaft und Ehe. Ein deutsches Sprichwort sagt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Bei all dem, was durch Worte bewirkt wird, und wurde, könnte man zu dem Schluss kommen, dass es besser wäre, nicht zu reden. Der Französisch-Deutsche Krieg von 1870 wurde durch ein absichtlich unfreundlich formuliertes Telegramm von Bismarck ausgelöst. Das war seine Absicht. Er hat extra scharfe Worte gewählt, um den französischen König dazu zu bringen, den Krieg zu erklären. Damit die Franzosen schuld sind, wenn es anfängt. Schon damals gab es sozusagen Fake News. Hätte es damals schon Faktenchecker gegeben, aber so war es. Auch Rufmorde sind uns hinlänglich bekannt. Ich erinnere nur an die Berichterstattung über Jörg Kachelmann. Das ist der, der mal diesen Wetterkanal hatte. Und seine Karriere ist ruiniert, obwohl er hinterher freigesprochen wurde. Worte treffen manchmal härter als Schläge. Aber wem sind nicht schon solche Worte wie die von Martin Luther King, also nicht Martin Luther damals hier in Deutschland, sondern Martin Luther King in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, wem sind diese Worte nicht irgendwie im Gedächtnis geblieben, wo er da vor einer riesen Menschenmenge stand und sagte, I have a dream, ich habe einen Traum. Und dann kamen diese berühmten Worte, ich habe einen Traum. Solche Sachen wie, das ist das Schwarz und Weiß zusammen Bus fahren können, dass sie zusammen in die Schule gehen können und solche Dinge, die gab es in den Südstaaten der USA damals nicht. Und diesen Traum hatte er. Oder Martin Luthers Satz damals, hier stehe ich und kann nicht anders. Diesen Satz kennen wir noch immer und der ist schon über 500 Jahre her. Jetzt eigentlich schon 600, nee 500. Oder der lautstarke Ruf der ostdeutschen Demonstranten, wir sind das Volk, von 1989. Was ist einem das nicht so, also ich weiß nicht, als man das gehört hat damals und die sind dazu Hunderttausende in Leipzig auf der Straße gewesen und wo man das gehört hat, wie die im Sprechchor das so, oh, da ging es mir den Rücken so runter, das hat so ein Gefühl in mir ausgelöst. Wir sind das Volk. Worte können die Weltgeschichte verändern. Sie können auch dein Privatleben verändern. Worte wie, ich liebe dich. Ich hab dich gern. Das hast du gut gemacht. Oh, wie baut das auf. Aber Worte wie, von dir war auch nichts Besseres zu erwarten. Es wäre besser, wenn du gehst. Du kannst das einfach nicht. Oder du bist nicht mehr der, in den ich mich verliebt habe. Solche Worte treffen bis ins Mark. Und auch Jakobus greift dieses Thema auf in seinem Brief. Und er schreibt in Jakobus 1, die Verse 19 bis 20, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Jakobus ist ein Mann der Realität. Er weiß, ein Schweigegelübde hilft nicht. Ohne Reden kommt man auch nicht weiter. Und ich habe auch schon mal, zwar in einem Film und nicht in echt, aber ich habe auch schon mal gesehen, dass auch Taubstumme mit Gebärdensprache sehr wohl miteinander streiten können. Also das geht. Also die haben sozusagen auch ihre Zunge, halt mit Gesten. Ohne Reden kommt man nicht weiter. Und deshalb gibt er durch den Heiligen Geist inspiriert Anleitungen für das richtige Reden. Als Überschrift zu diesem Thema ruft Jakobus uns über die Jahrhunderte zu, hüte deine Zunge. Hüte deine Zunge. Wie ein Hirte auf seine Schafe aufpassen muss, so müssen auch wir auf unsere Zunge aufpassen. Sich selbst überlassene Schafe, die trampeln schon mal über das Feld des Nachbarn oder können in den Graben fallen oder sich dabei auch verletzen. Und manchmal landet so ein Schaf auch im Pool eines Eigenheimbesitzers. Das ging bei uns mal vor ein paar Jahren durch die Zeitung, dieses Foto, dass ein Schaf halt ausgebüxt war und der Schäfer wusste nicht genau, wo ist das denn, bis jemand die Polizei rief, in meinem Pool ist ein Schaf. Das hatte sich halt aufgemacht und ich weiß gar nicht mehr welcher Ort, aber irgendwo in der Umgebung von Hannover ist das passiert. Und auch der Zunge können so mancherlei Missgeschicke passieren, wenn sie nicht gehütet wird. Und Jakobus fächert dieses Thema in drei verschiedene Anweisungen auf. Und ich habe das mal mit einer Ampel illustriert. Und zwar freie Fahrt, warte und stopp. Jakobus fängt gleich mit dem Wichtigsten an. Unser erster Punkt heißt deshalb, freie Fahrt beim Zuhören. Freie Fahrt beim Zuhören. Jakobus schreibt, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören. Vor dem Reden kommt bei Jakobus immer erst das Hören. Hier gibt er überhaupt keine Einschränkung. Hier sagt er ganz deutlich, freie Fahrt, grüne Farbe. Hier steht die Ampel auf grün. Und Jakobus redet hier die Männer an, er sagt ja Brüder. Aber ich denke, dass sich auch die Frauen angesprochen fühlen dürfen und sollen. Ich denke, er spricht die Brüder an, weil sie als Männer auch die Verantwortung in der Gemeinde und in der Ehe tragen. Aber das Thema geht im Grunde genommen alle an. Wobei das Thema für die Empfänger des Briefes nichts Neues ist. Er schreibt ja, ihr wisst doch. Da könnte man sagen, ja, warum schreibst du es dann, Jakobus, wenn du weißt, deine Zuhörer wissen es schon. Aber ich denke, wir Menschen sind einfach so, wir brauchen Wiederholung. Und wir kennen es aus der Kindererziehung, wie oft muss man einem Kind sagen, was es tun soll, bis es das schlussendlich dann auch begriffen hat, warum, wieso und weshalb. Trotzdem ist es Jakobus wichtig, seine Leser in Bezug auf das Hören und Reden immer wieder zu ermahnen. Und Jakobus wird nicht müde, immer wieder dasselbe zu predigen und zu schreiben, denn Menschen lernen durch Wiederholung. Und gleichzeitig bringt er uns und den Briefempfängern in Erinnerung, dass wir geliebt sind. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder. Er sagt nicht einfach, ist so, ihr wisst doch, Brüder, sondern er sagt, meine Geliebten. Er hat eine Beziehung zu seinen Lesern. Das hier verwendete Wort Agapetos meint die göttliche, die selbstlose Liebe. Du bist von Gott geliebt. Und das stellt Jakobus an den Anfang seiner Ermahnung. Gott hat dich lieb, so dass er seinen eigenen Sohn für dich ans Kreuz gehen ließ. So sehr bist du geliebt. Und weil Gott dich so liebt, ist es ihm nicht egal, wie du lebst. Dein Lebensfundament ist Jesus Christus. Da stehst du drauf. Er, der Sohn Gottes, bezahlte am Kreuz für deine und meine Sünden. Du bist erlöst. In Johannes 5, Vers 24 schreibt Johannes, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist dein Fundament. Das kann dir niemand mehr nehmen. Vorausgesetzt natürlich, dass du vor Gott eingestanden hast, dass du vor ihm schuldig bist. Und die Erlösung durch seinen Sohn Jesus Christus für dich in Anspruch genommen hast. Du hast ihn eingeladen in dein Leben. Du hast deine Schuld ihm gebracht und ihn um Vergebung gebeten. Jesus Christus ist dein Lebensfundament. Und so wie ein Haus entsprechend dem Fundament gebaut wird, so sollen auch wir unser Lebenshaus entsprechend dem Fundament Jesus Christus bauen. Und Jesus Christus hat alles für dich gegeben, sein Leben. Er hat dich gerettet. Und schon aus Dankbarkeit ihm gegenüber sollen wir tun, was er sagt in seinem Wort. Unser Leben soll ihn widerspiegeln. Er soll in uns gesehen werden. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Deswegen sollen wir auf das hören, was uns Gott hier durch Jakobus sagen lässt. Jakobus schreibt, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Was meint Jakobus eigentlich mit schnell zum Hören? Eine komische Redewendung, oder? Sei schnell zum Hören. Also wenn ich jemandem sage, er soll schnell sein, dann beim Arbeiten oder beim Autofahren, beim Radfahren, aber beim Hören? Wie kann man beim Hören schnell sein? Was ist damit gemeint? Interessant ist auch die grammatische Form, in der Jakobus hier bei allen drei Punkten das Ganze redet. Und es, also mit diesem lateinischen Wort, welche grammatische Form, verstehe ich, das kann keiner mehr, wer nicht in die Schule geht, noch wissen, außer jemand von euch ist Lehrer, Deutschlehrer. Aber es heißt eigentlich, man müsste es so übersetzen, schnell umzuhören. Das heißt also, die Schnelligkeit ist eine Voraussetzung für das Hören. Also nicht schnell zum Hören, sondern schnell umzuhören. So müsste man es eigentlich übersetzen. Aber das klingt irgendwie komisch, deswegen ist es in den Bibeln meistens so übersetzt, schnell zum Hören. Also, nur wenn du schnell bist, kannst du auch hören. Gut hören. Und deswegen auch das Bild mit der grünen Ampel. Beim Hören sollst du Vollgas geben. Wie kann man das verstehen? Schnell umzuhören. Langsam hören geht nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir waren 2012 im Urlaub in den Alpen. Und da sind wir auf der Rossfeld-Panoramastraße unterwegs gewesen. Das ist in der Nähe hier von Berchtesgaden, Salzburg und so weiter. Und diese Panoramastraße heißt Panoramastraße, weil sie keinen anderen Zweck hat, als dass man darauf rumfährt. Die Straße hat kein Ziel, weil fährst einmal kreisrum um den Berg mit allen möglichen Serpentinen rauf und runter und Kurven und wunderbare Aussicht auf alle möglichen Berge drumherum, aber du bist am Ende genau wieder da, wo du herkommst. Es ist eine Kreisstraße, einmal im Kreis rund um den Berg. Einen anderen Zweck hat die nicht. Deswegen heißt sie auch Panoramastraße. Und da sind viele rumgefahren. Und bei den zahlreichen Parkplätzen, auf denen wir da sind, wir immer wieder angehalten, um die Aussicht auf die majestätischen Berge drumherum zu genießen, Fotos zu schießen und so weiter. Du hast da einen wunderbaren Blick auf die Alpen, auf Salzburg da unten im Tal und ne, schön. Aber es gab eine Benutzergruppe dieser Straße, die sind nicht ständig angehalten, um Fotos zu machen. Sondern bei denen kam es auf die Geschwindigkeit an. Wisst ihr, wen ich meine? Fällt es niemandem ein? Nein, Motorradfahrer. Motorradfahrer fahren liebend gerne auf Serpentinen, rauf, runter Kurven, weil man sich da so schön in die Kurven legen kann und es ein Fahrgefühl ist. Ich bin nie Motorrad gefahren, aber das muss ein richtig tolles Gefühl sein, sich so ständig links, rechts in die Kurven legen zu können und dann mit diesen Steigungen und wieder abwärts und dann wieder die Kurve und oh. Sie kamen nicht wegen der guten Aussicht. Nein, sie kamen vor allem wegen des Fahrgefühls auf dieser Straße mit den vielen Serpentinen. Dieses Fahrgefühl kann man aber nur erleben, wenn man schnell genug fährt. Ansonsten ist es langweilig, wenn du langsam fährst. Du brauchst eine Geschwindigkeit, denn nur wenn du schnell genug bist, kannst du dich überhaupt in die Kurven so legen. Ansonsten brauchst du es ja nicht. Aber wenn du es langsam machst, fällst du hin. Das heißt, du brauchst die Geschwindigkeit. Nur dann macht es Freude. Nur dann macht es Spaß. Ich meine damit nicht übertrieben schnell, aber schnell. Das muss schon ein tolles Fahrgefühl sein, wenn man sich immer wieder in die Kurven legen kann. Und das alles in dieser herrlichen Gegend. Blauer Himmel, Berge. Oh, schön. Und ich denke, so ähnlich meint es Jakobus, wenn er hier vom Schnellreden, vom Schnellhören spricht, nicht reden. Dann meint er nicht nur einfach die Ohren hinhalten. So wie die Motorradfahrer auf solchen Strecken mit dem ganzen Körper fahren, so sollen auch wir mit allen unseren Sinnen hören. Nicht nur die Worte sind entscheidend, die gesagt werden, sondern auch der Tonfall. Nicht nur die Worte und den Tonfall hören, sondern auch die Körpersprache. Und nicht vergessen, was sagen die Augen meines Gegenübers? Auf alles achten. Im Hören und im Zuhören musst du, ins Hören und ins Zuhören musst du deine Energie stecken. Ich habe mir mal ein Bild mitgebracht, da kann man aus heutiger Sicht gar nicht mehr so richtig erkennen, um was es geht. Also, das ist hier die Panoramastraße, ich vergesse es euch zu zeigen. Toll, ne? Und da rechts ist die Straße, sieht doch wunderbar aus, auf der Rossfeld-Panoramastraße, eins der Bilder, die ich damals machen konnte. Und es ist schön, wunderschön da. Also wenn ihr mal in der Gegend seid und schönes Wetter, benutzt die Straße. Ich glaube, da muss man ein bisschen Maut zahlen, aber schön. Die Straße geht auch durch Österreich durch, obwohl man auf deutscher Seite startet, aber man kommt nicht in Österreich an, weil man gleich wieder zurück in Deutschland ist. Deswegen musst du da auch nicht über irgendeine Grenze, kein Problem. Man kann da auch nicht abfahren, es geht steil bergab, das ist überhaupt kein Problem. Haben die Nazis damals gebaut. Adolf hat ja in der Gegend seine Residenz gehabt und er wollte halt so eine Panoramastraße haben. So. Aber das Teil, darauf wollte ich hinaus. Aus heutiger Sicht kann man kaum erkennen, was das ist, was das überhaupt sein soll. Das war im Zweiten Weltkrieg, bevor der Radar erfunden wurde. Und das sind Soldaten, die sind auf einem Horchposten. Und das sind große Trichter, wo der Schall eingefangen wird, wo man dann schon aus großer Entfernung herankommende Flugzeuge hören kann. Also diese Trichter sind sozusagen in Richtung Feindesland gerichtet und man hört dann schon lange, bevor man überhaupt die Flugzeuge sehen kann, hört man schon dieses Motorengeräusch der Flugzeuge, um eben warnen zu können, Hilfe, gleich kommt ein Angriff. Das war so ein Horchposten. Ich möchte nicht wissen, was der arme Soldat gehört hat, falls ein Vogel mal hier Cheep gemacht hat, direkt vor dem Trichter. Dann, der hat ja einen Kopfhörer gehabt, das muss laut gewesen sein. Aber auch dafür war das da. Und so sollen wir hören, wirklich hören, angestrengt hören, damit wir wirklich mitkriegen, was unser Gegenüber sagt. Auf das Hören kommt es an. Denn nur wer gut zuhört, kann verstehen. In Sprüche 17,28 heißt es, auch ein Narr, wenn er schweigt, kann als weise gelten, wenn er seine Lippen verschließt, als verständig. Also wenn du mal klug aussehen willst, erstmal nichts sagen. Wenn du also weise wirken möchtest, dann schweige lieber erst einmal und höre zu. Wie gesagt, ich lese ja gerade Hiob. Habt ihr das im Kopf? Als die Freunde von Hiob, als es ihm so schlecht ging, ihn besuchten, was haben sie da gemacht, als sie ankamen? Sie haben geschwiegen. Sie haben erst mal 7 Tage nichts gesagt. 7 Tage saßen sie um ihn herum, sahen einen leidenden Hiob und sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Sie haben geschwiegen, mit ihm zusammen gelitten. Eine Mitschülerin bei mir auf der Bibelschule, ist jetzt schon lange her, die sagte einmal folgenden Satz. Also sie hat eine Ausarbeitung geschrieben über das Thema Reden. Und da hat sie einen arbeitenden Satz gesagt oder geschrieben, selig ist, wer nichts weiß und doch schweigt. Selig ist, wer nichts weiß und doch schweigt. Etwas humorvoll ausgedrückt, lieber erst einmal, ne? Gerade die, die wenig wissen, reden oft viel. Robert Lemke, ein Fernsehmoderator des 20. Jahrhunderts, der hat mal darüber nachgedacht und Folgendes gesagt. Wenn die Menschen nur über Dinge reden würden, von denen sie etwas verstehen, das Schweigen wäre bedrückend. Wir Männer, jetzt mal so an uns Männer, ne? Wir sind ja oft Leute, die oft mit einer Lösung zur Hand sind, bevor wir so richtig zugehört haben. Jemand fängt an zu reden, und sei es unsere Frau, ne? Und dann sortieren wir kurz im Kopf und ja, jetzt weiß ich, was, in welche Richtung sie argumentieren will, und dann fängst du schon an, eine Antwort zu bringen und, oder eine Lösung ihres Problems, obwohl sie noch gar nicht alles gesagt hat. So sind wir. Dabei wollte unsere Frau vielleicht nur, dass man sie versteht in dem Problem, was sie gerade hat, und sie in den Arm nimmt. Sie wollte gar keine Lösung. Ich meine, mir geht das oft so. Meine Frau schildert mir ein Problem, was sie hat, und dann rattert es bei mir gleich, weil ich lösungsorientiert bin, und dann sage ich ihr, ja, dann mach das doch so und so. Und da ist meine Frau ganz irritiert, weil sie wollte gar keine Lösung hören, sondern sie wollte einfach nur, dass ich sie verstehe in ihrem Problem, was sie gerade hat. Und dann sage ich ihr eine Lösung und wenig später macht meine Frau es ganz anders, als ich es ihr als Lösung angeboten habe. Und ich denke mir, ja, warum fragt sie mich überhaupt? Dabei habe ich gar nicht verstanden, warum sie mich gefragt hat. Sie wollte doch nur mich an ihrem Denkprozess teilhaben lassen. Aber wir sind da anders, wir Männer. Wenn wir etwas sagen, dann haben wir oft das Problem schon in allen Facetten, meinen wir jedenfalls, durchdacht bei uns im Kopf. Und wir sind zu einer Lösung gekommen und dann sagen wir unserer Frau, für sie ganz unvermittelt, wir haben ja schon tagelang darüber nachgedacht, aber wir sagen dann, ja, also dieses Jahr machen wir Urlaub in den Karpaten. Du hast ja schon tagelang darüber nachgedacht, warum die Karpaten dieses Jahr das beste Urlaubsziel sind, was man sich vorstellen kann. Aber deine Frau weiß es gar nicht, weil du hast es ihr ja nicht gesagt. Aber du bist zu einer Lösung gekommen. Von deinem Problem, wo machen wir Urlaub dieses Jahr? Und da fühlt sich unsere Frau übergangen. Ja, sag mal, kann ich da auch nochmal mitreden? Und du denkst dir, ja, hallo, ich habe doch die Verantwortung in der Ehe. Und wenn ich sage, hallo, meint Gott damit, dass du deine Frau nicht mitnehmen solltest in deinen Gedanken, sie nicht immer um Rat fragen? Also, die Frauen müssen also die Infos aus uns Männern irgendwie herauskitzeln, weil der Mann denkt, aber er sagt meistens nicht, was er denkt. Und wir Männer sollten mehr zuhören als antworten. Also zuerst einmal zuhören, zuhören, zuhören. Und dann nochmal zuhören. Und das Tolle daran, dadurch wirst du dann wirklich weiser. Stelle Verständnisfragen, wenn du nicht verstanden hast, was deine Frau gerade meint oder was dein Mann gerade meint. Frag, sag mal, du hast jetzt das und das gesagt. Meinst du das und das damit? So habe ich es jedenfalls verstanden. Und dann kann der andere ja sagen, ja genau, so meine ich das. Oder nein, so meine ich das, nicht so, wie du verstanden hast. Stelle erstmal Verständnisfragen, aber gib keine Antwort. Denn wer erst einmal nur zuhört, bevor er eine Antwort gibt oder kommentiert, der beginnt zu verstehen. Und da sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Warte, überlege, was du sagst. Warte, überlege, was du sagst. Ist es euch schon mal so ergangen? Nach einem anstrengenden Arbeitstag und Ärger mit dem Chef kommst du nach Hause und du freust dich auf Erholung. Aber kaum, dass du die Tür aufgemacht hast, zu deiner Wohnung, zu deinem Haus, da stürmt die Familie auf dich herein. Ein Kind rennt auf dich zu und sagt, Papa, darf ich morgen mit meinem Freund ins Kino? Und der Nächste mault, wenn der ins Kino darf, dann will ich morgen in den Zoo. Und dann kommt deine Frau und berichtet dir, dass der ruhige Eheabend ins Wasser fällt, weil ihr Vater angerufen hat und du heute Abend bei der Küchenrenovierung ihm helfen sollst. Und du merkst schon innerlich, es fängt an zu brodeln. Immer daran denken, du kamst nach Hause, standst vor der Haustür und dachtest, oh, gleich die Füße hochlegen. Du bist drauf und dran, etwas zu sagen. Und jetzt ruft dir Jakobus zu, warte, überlege, was du sagst. Er schreibt, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Von deiner Reaktion in diesem Augenblick hängt es ab, ob das Wochenende doch noch erholsam wird oder ob sich jeder in seine Schmollecke verkriecht. Bedenke, reden ohne Bedenken ist wie Schießen ohne Ziel. Schalte vor Inbetriebnahme des Mundes das Gehirn ein. Sprüche 13, Vers 3 sagt, wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. Wer seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. Jesus sagte in Matthäus 12, 36 bis 37, ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Denn aufgrund deiner eigenen Worte wirst du freigesprochen oder verurteilt werden. Sind deine Worte aufbauend oder sind sie niederreißend? Verherrlichst du mit deinen Worten Jesus Christus oder nicht? Paulus schreibt in Römer 12, 1 bis 2, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Unser ganzes Leben, wie wir das schon hatten, soll widerspiegeln, dass Jesus Christus in uns lebt. Auch deine Reaktion als Ehemann in der eingangs geschilderten Situation, aber wie gesagt, das kann auch Frauen betreffen, wenn sie so nach Hause kommen, sehen die anderen in dir Christus oder was sehen sie? In Johannes 13 sagt Jesus, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Rede in Liebe. Warte, bevor du antwortest. Überlege, was du sagst. Anstatt sofort zu reagieren, könntest du ja auch sagen, bitte wartet. Mein Tag war anstrengend. Lasst mir ein paar Minuten zum Entspannen und dann können wir reden. Ist das okay? So könntest du reagieren. Ich denke, dass deine Familie eine solche Antwort akzeptiert und dir ein paar Minuten zur Entspannung lässt. Auf jeden Fall ist es besser, als wenn du gesagt hättest, dass dich alle einmal kreuzweise können und dein Schwiegervater bleiben kann, wo der Pfeffer wächst. Denn das war ja dein erster Gedanke. Aber wie ist das eigentlich mit dem Gerede übereinander, wenn derjenige, über den gesprochen wird, gerade nicht da ist? Hast du schon gehört? Findest du nicht auch, dass der und der sich falsch verhalten hat? Also wenn du mich fragst, Vorsicht, frisch gemobbt. Seien wir vorsichtig in dem, was wir über andere sagen, auch über den Ehepartner. Wie redest du über deinen Mann mit deinen Freundinnen? Wie redest du über deine Frau mit deinen Arbeitskollegen? Das ist wichtig. Auch da bist du Ehemann und Ehefrau. Wir tun damit demjenigen weh, über den wir reden. Ehrt das Jesus? Mir sagte eine Frau vor kurzem, dass sie sich vorgenommen hat, nur das über andere zu reden, was sie auch demjenigen selbst sagen würde. Schon mal ein guter Vorsatz. Und das auch und gerade in der Ehe. Beschwerst du dich gegenüber deinen Freundinnen über die Socken, die dein Mann immer wieder auf dem Fußboden liegen lässt? Ärgerst du dich, dass er schon seit 2 Wochen den Rasen nicht gemäht hat? Machst du deinem Unmut darüber Luft, dass er immer nur das eine will? Und so weiter. Und wie redest du als Mann über deine Frau, wenn du mit Kollegen unterwegs bist? Machst du dich lustig über ihre Schuhsammlung? Beschwerst du dich über die ständigen Kopfschmerzen? Ärgerst du dich über ihr langweiliges Essen und sagst es deinen Kollegen? Was denkst du, könnte dein Mann oder deine Frau ohne Probleme zuhören, wenn du mit anderen über ihn oder sie redest? Denk mal drüber nach. Müssen wir wirklich weiter sagen, wenn wir über jemand anderen negativ denken? Müssen wir das? Musst du es weiter sagen, wenn du dich gerade über deinen Mann oder deine Frau ärgerst? Ich denke nicht, dass das Jesus ehrt. Und ich denke, jeder von uns, auch ich, müssen uns immer wieder an die eigene Nase dabei fassen, wo wir dann einmal merken, was habe ich denn da gerade wieder gesagt? Das war nicht gut. Üble Nachrede fällt immer wieder auf einen selbst zurück. Irgendwann fragt sich auch ein Zuhörer, und was sagt derjenige oder diejenige denn über mich, wenn ich nicht anwesend bin? Vorsicht. Früher oder später hört auch derjenige, über den gesprochen wird, davon. Auch dein Ehepartner. Und das kühlt die Beziehung ab. Und das passiert leider immer wieder. Aber wir haben ja im ersten Vortrag gehört, es gibt eine Möglichkeit, nämlich Vergebung. Das macht Ehe kaputt, wenn das nicht geklärt wird. Wie sieht es übrigens aus mit der Wahrheit? Jesus Christus hat über sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Unser Gott ist ein Gott der Wahrheit. Auf sein Wort ist Verlass. Und er will auch, dass unser Wort immer Wahrheit ist. Was ich sage, muss der Wahrheit entsprechen. Und das ist gar nicht so leicht. Denken wir nur an die Arbeit. Das Telefon klingelt und dein Kollege zischt dir zu, sag, dass ich nicht da bin. Aber deine Ehefrau, dein Ehemann muss sich auch immer verlassen, dass du die Wahrheit sagst. Ansonsten zerstört das Vertrauen. Lieber gestehe einen Fehler ein, als dass du lügst, um besser dazustehen. Also, warte, überlege, was du sagst. Und jetzt kommt Jakobus zum letzten Punkt seiner Anweisungen. Und dort sagt er, stopp, vermeide den Zorn. Stopp, vermeide den Zorn. Jakobus hat beim Reden schon ganz klar gesagt, dass wir auf die Bremse treten sollen. Erst denken, bevor man das Mundwerk einschaltet. Aber beim Zorn hält Jakobus das Stoppschild hoch. Er schreibt, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Zwar benutzt Jakobus auch beim Zorn nur das gleiche Wort für langsam wie beim Reden, sodass man daraus schließen könnte, dass man nach vorheriger Überlegung durchaus seinen Zorn mal rauslassen kann. Aber Jakobus schiebt noch einen Satz nach, indem er darauf aufmerksam macht, dass eines Mannes Zorn nicht Gottes Gerechtigkeit wirkt. Das ist jetzt gar nicht, haben wir da. Nee, das geht nicht. Ah, klappt nicht. Ist egal, haben wir vorher nicht drüber nachgedacht oder ich habe nicht drüber nachgedacht. Da ist ein kleines Filmchen drin, aber egal. Da ist von einem Ehestreit die Rede, wo die beiden sich halt hochschaukeln. Und da geht es wirklich darum, wie man sich mit Worten immer höher, höher, höher schaukelt und dann schließlich auseinandergeht. Erst, es ist nichts im Kühlschrank zum Essen da. Ja, denkst du auch mal an mich? Ich wohne hier schließlich auch. Naja, du hättest doch sagen können, dass du heute Abend hier bist. Ich weiß ja nicht, manchmal gehst du doch mit deinen Freunden essen gehen. Ich weiß ja nie, wann du da bist. Und er dann schaukelt sich immer höher und dann wirft sie mit einmal vor, dass er nur im Internet surft und dass das ja alles nicht ganz toll ist, was er da sich im Internet anguckt. Schlussendlich dann auch irgendwelche pornografischen Bilder und so. Und er dann sagt, ja, von dir kriege ich sowas ja nicht und all sowas. Und schlussendlich gehen die beiden sowas von auseinander, dass die Scheidung eingereicht wird. Und alles begann nur mit falschen Worten. Und da müssen wir vorsichtig sein. Eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und in Epheser 4 warnt Paulus, deshalb legt Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt dem Teufel keinen Raum. Auch mir als Christ passiert es, dass ich zornig werde. Leider. Was mache ich damit, wenn ich zornig bin? Lasse ich meinem Zorn Raum, vergifte meine Umwelt oder gebe ich ihn bei Gott ab? Du hast die Wahl, was du mit deinem Zorn machst. In Römer 12 ermahnt uns Paulus, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Meistens haben wir ja egoistische Motive, wie verletzter Stolz, nicht erfüllte Wünsche als Grund für unseren Zorn. Da können wir Gott um Vergebung bitten. Und da ist er treu und gerecht und wird uns auch vergeben und uns reinigen von jeder Ungerechtigkeit, wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Aber da, wo wir sozusagen heiligen Zorn haben, so wie Jesus bei der Tempelreinigung, können wir getrost Gottes Zorn Raum lassen. Gott handelt gerechter und richtet gerechter, als wir es könnten. Das können wir doch Gott überlassen, nicht mein Zorn. Gott kann das klären. Und außerdem, leben wir nicht aus der Vergebung? Nicht im Zorn liegt die Lösung. Petrus fragte einmal, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Und in Matthäus 5 sagt Jesus, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe vor dem Altar. Geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring die Gabe dar. Wir sollen als Christen immer vergebungsbereit sein, wie wir eben schon gehört hatten. Erst recht natürlich gegenüber dem Ehepartner. Also, stopp, vermeide den Zorn. Stopp, vermeide den Zorn. Ich fasse nochmal zusammen. Hüte deine Zunge. Richtig reden. Der Schlüssel zu einer guten Partnerschaft. Erstens, freie Fahrt beim Zuhören. Mit dem Zuhören machst du nie was falsch. Hör erst mal auf das, was der andere dir zu sagen hat. Nicht gleich unterbrechen, sondern zuhören. Was meint er? Was meint sie? Stell Verständnisfragen. Und diese komischen Geräte, ne, hier Smartphone und so weiter. Dattel nicht auf deinem Smartphone, während deine Frau oder dein Mann mit dir redet. Sondern schenke die volle Aufmerksamkeit. Freie Fahrt beim Zuhören. Und zweitens, warte, überlege, was du sagst. Erinnert euch an die Geschichte, wie ich vorhin brachte, du stehst vor der Haustür, du willst eigentlich nur Ruhe und dann stürmt die Familie auf dich los und jetzt entscheidet es sich. Was redest du? Und drittens, vermeide den Zorn. Aus Zorn wird nie was Gutes. Vermeide den Zorn und wenn er doch mal rausgekommen ist, lebe aus der Vergebung. Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, hab Dank auch für diesen Text, den wir eben betrachtet haben aus dem Jakobusbrief. Hilf uns, dass wir wirklich unsere Zunge im Zaum haben, dass wir gut reden können, in Liebe reden können, dass wir zuhören können und dass wir dem Zorn keinen Raum geben. Das ist schwer. Wie oft erwischen wir uns dabei, dass wir Dinge gesagt haben, die wir wohl überlegt nie gesagt hätten. Hilf uns, auch das immer wieder klären zu können und um Vergebung bitten zu können und anderen auch Vergebung zuzusprechen. Habt auch Dank, dass wir bald essen können. Wir haben gleich Pause. Noch da danken wir dir schon, dass du uns nicht nur geistliche Speise gibst, sondern auch das Essen, dass wir satt werden können. Und auch dafür wollen wir dir jetzt schon danken und dich auch um deinen Segen für die Gespräche dabei bitten. Amen.